Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Echo der Zeit. Das sind unsere Themen. Kompromisse abgesagt, Entscheidung vertagt. Die G20-Staaten spielen auf Zeit. Dann Kirgisistan stimmt ab. Die neue Verfassung soll das Land demokratischer machen. Schweden schafft die Wehrpflicht ab, aber der Linken passt das nicht. Und Deutschland steht in Südafrika im Viertelfinal. England hat keine Chance und verliert 1-4. Nichts wirklich Neues für unseren Korrespondenten. Echo der Zeit, am Mikrofon ist Simon Fatzer. Zuerst hat jetzt aber Silvan Fischer die Nachrichten des Tages.
An der Fußball-Weltmeisterschaft hat sich Deutschland im Klassiker gegen England klar durchgesetzt mit 4-1. Damit hat sich Deutschland für den Viertelfinal qualifiziert. Zu reden gab eine umstrittene Torszene. Aus Südafrika berichtet Marcel Melcher.
In Bloemfontein lief die 38. Spielminute der ersten Halbzeit. Deutschland hatte durch Tore von Klose und Podolski vorgelegt, England durch Absen auf 1-2 verkürzt. Dann fasste sich Frank Lampard ein Herz, wagte den Distanzschuss. Der Ball klatschte von der Unterkante der Querlatte klar hinter die Linie. Schiedsrichter Jorge Larionda aus Uruguay erkannte dies jedoch ebenso wenig wie sein Linienrichter und das Tor zählte nicht. England verlor in der Folge das Spiel mit 1-4. Müller hat in der zweiten Halbzeit gleich zweimal in kürzester Zeit nach einem Konter das dritte und vierte Tor erzielt. Der nicht anerkannte englische Treffer kann sporthistorisch als Ausgleich zählen. Als Ausgleich für das legendäre Wembley-Tor, den umstrittenen Treffer der Engländer im WM-Final 1966 gegen Deutschland. Das klassische Duell zwischen den Deutschen und den Engländern hielt auch heute, was es fußballerisch versprach. Beide Teams spielten beherzt und angriffig, beide Seiten erarbeiteten sich etliche Torchancen. Am Ende gewannen einmal mehr die Deutschen.
Soweit Marcel Melcher aus Südafrika. Das übrige Sportgeschehen fasst Juliette Schild zusammen.
Sebastian Vettel hat den Formel-1-GP von Europa in Valencia gewonnen. Der Red Bull-Pilot siegte vor den beiden McLaren-Mercedes-Fahrern, vor Lewis Hamilton und vor Jenson Button. Punkte gab es auch für das Sauber-Team. Kamui Kobayashi wurde Siebter, Pedro de la Rosa Zehnter. Auch Sebastian Buemi punktete, der Schweizer im Toro Rosso fuhr auf den 8. Platz. Lewis Hamilton bleibt WM-Leader. Die Schweizer Mountainbike-Fahrer haben an der Marathon-Europameisterschaft in Italien einen Doppelerfolg feiern können. Ralf Neff holte Gold bei den Männern, Esther Süss siegte bei den Frauen. Bei den Männern standen gar zwei Schweizer auf dem Podest. Andreas Kugler gewann Bronze.
Juliette Schild. Die G20-Länder haben vereinbart, dass sie bis 2013 nur noch halb so viele neue Schulden machen wollen. Dieses Ziel werde Teil des Abschlussdokuments sein, sagte die deutsche Bundeskanzlerin Merkel bei dem Treffen im kanadischen Toronto. Gleichzeitig hätten die 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer beschlossen, bis 2016 gar keine neuen Schulden mehr zu budgetieren. Das Ziel sei sehr anspruchsvoll und für viele sicher eine große Aufgabe, sagte Merkel weiter. Am Rand des G20-Treffens haben zahlreiche Menschen randaliert. Sie zündeten Polizeiautos an und schlugen Schaufenster ein. Die Polizei nahm mehr als 400 Personen fest. In Kirgisistan haben 58% der Stimmberechtigten über eine neue Verfassung abgestimmt. Das teilt die Wahlkommission des zentralasiatischen Landes mit. Auch in den Städten Osh und Jalalabad, wo sich in diesem Monat Kirgisen und die usbekische Minderheit bekämpften, lag die Beteiligung höher als erwartet. Mit der neuen Verfassung würde ein Parlament mit Kompetenzen eingeführt und die Macht des Präsidenten etwas eingeschränkt. Die Usbeken, die etwa 15% ausmachen, werden aber keine stärkere politische Rolle erhalten. In Weißrussland wollen die Behörden 30.000 Biber zum Abschuss freigeben, rund die Hälfte der im Land lebenden Tiere. Grund sei der große Schaden, den die Nager etwa mit dem Fällen von Bäumen anrichteten, sagte eine Sprecherin des Umweltministeriums gegenüber der Agentur Interfax. Die Tiere hätten sich in den vergangenen Jahren zu stark vermehrt und würden die weißrussische Land- und Forstwirtschaft zunehmend zerstören, so die Sprecherin weiter. Die frühere Sowjetrepublik Weißrussland wird autoritär regiert. Nichtregierungsorganisationen wie Naturschutzverbände haben dort keine Tradition. Bundesrätin Galmiret hat zu Beginn ihrer dreitägigen China-Reise an der Weltausstellung in Shanghai den Schweizer Pavillon besucht. Galmiret sagte, solche Auftritte der Schweiz seien nötig. Der Schweizer Pavillon bringe auf der einen Seite das traditionell malerische, auf der anderen das moderne Bild der Schweiz zum Ausdruck. Zum Schluss ihres Expo-Besuches besichtigte Galmiret den chinesischen Pavillon. Morgen Montag beginnen in Peking die politischen Gespräche. Galmiret wird mit dem stellvertretenden Regierungschef Li Keqiang zusammentreffen. Der Sturm Alex hat über den Golf von Mexiko an Kraft verloren und ist zu einem tropischen Tief herabgestuft worden. Das US-Hurricane-Zentrum in Miami erklärte, Alex könnte sich aber trotzdem noch zum Hurricane entwickeln, falls er in den kommenden Tagen über dem wärmeren Wasser des Golfs von Mexiko erneut an Kraft zulegen würde. Laut den Meteorologen sieht es derzeit nicht so aus, als würde Alex über das Ölbohrleck im Golf von Mexiko hinwegziehen. Aus Sicherheitsgründen zog der Ölkonzern Shell 300 Personen von seinen Bohrinseln im Golf von Mexiko ab. Shell betonte, dass der Betrieb auf den Bohrinseln nicht beeinträchtigt sei. Das Wetter. Am Abend bleibt es meist sonnig. Morgen geht es sonnig weiter. Gegen Abend sind über den Bergen und im westlichen Jura lokale Schauer möglich. Auch am Dienstag ist es oft sonnig. In den Alpen, im Jura und im Süden werden Gewitter immer wahrscheinlicher. Die Temperatur steigt morgen und am Dienstag auf bis zu 31 Grad.
Großer Gipfel, kleines Resultat. Gespräch und Analyse zur zögerlichen G20 in Toronto und den Folgen für den Finanzplatz. Dann Urnengang trotz Unruhen. Kirgisistan stimmt über eine neue Verfassung ab. Das Ende der Wehrpflicht. Schweden stellt die Weichen neu. Und England-Deutschland ist, wenn sich die Engländer siegessicher geben und dann doch die Krauts gewinnen. Gedanken zum Fußballklassiker. Später dann in der Sendung International geht es um die große Moschee von Marseille, um Frankreich und den Islam. Gleich nach diesem Echo der Zeit auf DRS 1. Die Finanzmärkte wieder unter Kontrolle zu bringen und zu regulieren, dieses Ziel führt die G20-Staaten, die wichtigsten Industrie- und Schwellenländer, an diesem Wochenende in Toronto eigentlich zusammen. Doch während alle betonen, dass künftige Krisen im Finanzsystem zu vermeiden seien, ist es mit der Einigkeit über die Form der Kontrollen schnell einmal zu Ende. Während Europa auf Sparen setzt, macht sich US-Präsident Obama für mehr Wachstum stark.
I'll work with other nations to promote global economic growth while ensuring that each nation can pursue a path that is sustainable for its own public finances.
Und auch andere Vorschläge globaler Stabilisierungsmaßnahmen trennen die Staaten, wie die deutsche Kanzlerin Angela Merkel bedauert.
Wo die Dinge leider nicht so gut stehen, wie ich mir das wünschen würde, das ist die Frage der Bankenabgaben und die Frage der Finanzmarkttransaktionssteuer.
Offenbar ist schon jetzt klar, bevor der Gipfel überhaupt zu Ende ist, dass in Toronto wenig Konkretes entschieden wird. Ich fragte Fredrik Steiger in Toronto, was denn schon bekannt sei.
Es ist eigentlich schon ziemlich viel bekannt, und zwar weil in zentralen Fragen die Positionen so weit auseinanderliegen, dass Einigungen eigentlich fast unmöglich scheinen. Zum Beispiel bei der Bankensteuer. Die EU-Länder und die USA wollen eine Bankensteuer. Gastgeber Kanada, Brasilien, Australien, Japan und andere Länder sagen hingegen Nein dazu. Zweites Beispiel ist die Finanzmarktregulierung, also die Frage von Eigenkapitalvorschriften für Banken, von mehr Transparenz, von mehr Aufsicht bei Finanzgeschäften. Da wurde auf diesem Gipfel bisher kaum ernsthaft diskutiert und im Wesentlichen wurden die Entscheidungen vertagt. Und beim dritten Streitpunkt geht es um den Gegensatz zwischen Sparen oder Konjunkturankurbelung. Und dort wird man zwar im Schlusskommuniqué vermutlich einen Satz finden, wo es heißt, die G20 verpflichten sich, ihre Defizite bis ins Jahr 2013 zu halbieren. Aber dort wird gleich der Nachsatz stehen. Jeder kann das im Grunde nach seiner Fasson machen. Er kann es machen, wie das halt eben den wirtschaftlichen Gegebenheiten in dem Land entspricht. Oder er kann es eben auch zumindest vorläufig sein lassen.
Wieso finden sich keine Kompromisse?
Ich glaube, der Hauptgrund ist, dass irgendwie die Dringlichkeit weg ist. Die G20-Gipfel wurden ja vor knapp 2 Jahren eingeführt unter dem Eindruck der gravierenden Finanz- und Wirtschaftskrise. Die G20 sah sich als eine Art Wirtschaftsfeuerwehr. Und unter dem Druck dieser Krise und in der großen Sorge fand man sich dann auch eigentlich relativ rasch. Es gab konkrete Beschlüsse, es gab Einigungen. Aber jetzt ist die Krise bereits nicht mehr so akut und sofort sind die Differenzen zwischen den verschiedenen Ländern wieder da. Jeder versucht, seine eigenen Interessen durchzusetzen. Es wird zwar hier in Toronto immer und immer wieder die Notwendigkeit der Zusammenarbeit beschworen. Ich habe das in den letzten Stunden Dutzende von Malen gehört. Aber häufig ist es ja so, wenn etwas penetrant beschworen ist, dann ist das so, weil es eher Wunsch als Wirklichkeit ist.
Maren Peters aus der DRS-Wirtschaftsredaktion, die Erwartungen waren ja ohnehin bereits sehr tief. Wirklich überrascht sind Sie wohl nicht über dieses Nullresultat?
Nein, das ist richtig. Die Erwartungen waren tief und das weiß man spätestens seit 3 Wochen, als sich die Finanzminister und die Notenbankchefs der G20 in Südkorea zum Vorgespräch getroffen haben. Auch da gab es gerne Einigung in wichtigen Punkten, etwa bei der Bankenabgabe oder auch dem richtigen Zeitpunkt zum Schuldenabbau. Das hat also bereits darauf hingedeutet, dass in Toronto nicht allzu viel zu erwarten ist.
Weshalb hat sich denn die Stimmung verändert?
Ja, die Krise gerät langsam ein bisschen in Vergessenheit und damit sinkt auch der ursprüngliche Reformeifer der G20. Die Weltwirtschaft läuft wieder besser und die Banken schreiben auch wieder Milliardengewinne. Und was hinzukommt, ist sicher auch der Druck der Großbanken. Die bauen reine Schreckensszenarien auf. Sie sagen, wenn die Regeln zu streng ausfallen, dann könnten Millionen von Arbeitsplätzen verloren gehen und das Wachstum insgesamt gebremst werden. Und diese Schreckensszenarien, die scheinen auch zu wirken. Die Aufseher vom Basler Ausschuss, die wollen den Banken jetzt längere Übergangsfristen einräumen, um neue Eigenkapitalregeln einzuführen. Eigentlich sollte das schon bis Ende 2012 umgesetzt sein.
Wenn jetzt in Toronto so wenig herauskommt oder gar nichts herauskommt, wo konkret wäre denn eine Problemlösung besonders wichtig gewesen?
Ja, es ist nach wie vor allem wichtig, sich auf schärfere Eigenkapitalvorschriften für die Banken und auch auf eine strengere Aufsicht zu einigen, um die Risikofreude der Banken zu bremsen. Die können ja nach wie vor ungehindert spekulieren und verdienen prächtig dabei. Die Systemgefahr ist aber nicht gebannt. Und was auch sehr wichtig ist, man muss Lösungen finden für Banken, die zu groß sind, als dass ein Staat sie einfach fallen lassen könnte. Stichwort too big to fail. Eine weitere Bankenrettung in gigantischem Ausmaß, das könnten die Staaten sich nicht leisten.
Fredrik Steiger in Toronto, sparen oder Wirtschaft ankurbeln? Diese Frage trennt die Lage auch. Sie hatten es bereits erwähnt, vor allem die USA und Europa. Wieso liegt man da so weit auseinander?
Die Situation in den beiden Wirtschaftsräumen ist einfach eine ganz andere. Die USA und übrigens auch Japan trauen der konjunkturellen Wiederbelebung noch nicht wirklich. Sie halten weitere umfangreiche Konjunkturprogramme für nötig, auch wenn die auf Pump finanziert werden müssen. Generell hat man in Washington auch weniger Angst vor Defiziten oder Schulden als allenfalls in Europa. Europa wiederum steht unter dem Schock von Griechenland, der Euro-Krise. Man hat enorme Summen ausgeben müssen zur Stützung dieser Wirtschaft und hält jetzt eine Stabilisierung für dringend nötig. Man muss den Euro stärken und man ist der Meinung, das gehe nur, wenn man in den einzelnen Ländern die Haushalte wieder ins Lot bringt. Die Amerikaner wiederum werfen den Europäern vor, sie würden auf Kosten anderer Staaten, nicht zuletzt der USA, sparen wollen. Sie profitierten mit ihrer Exportindustrie von der amerikanischen Konjunkturbelebung und täten selber nichts, um die heimische Nachfrage anzukurbeln.
Entscheidungen wurden also vertagt in Kanada, sollen beim nächsten Gipfel der G20 in Seoul debattiert werden. Aber wenn sich die Staaten so uneinig sind, was liegt denn überhaupt noch drin im Herbst?
Also grundsätzlich ist es so, dass ja keines der Ziele definitiv über Bord geworfen wurde, wobei man sagen muss, dass die globale Bankensteuer wohl wirklich sehr wenig Chancen hat. Bei der Finanzmarktregulierung wird es aber so sein, dass in den Beschlüssen des G20-Gipfels von Toronto, dass diese prominent erscheinen werden. Man wird sie wiederholen, man wird auch sagen, man will sie erreichen, aber realistischerweise muss man sehen, es wird wohl alles, was beschlossen wird, schwächer ausfallen als geplant und es wird sich vieles verzögern. verzögern, möglicherweise gar um Jahre. Und das Problem hat vorhin Maren Peters auch schon angetönt. Je mehr der Eindruck der Krise schwindet, je mehr die Frage, wer an ihr schuld war, verblasst, umso weniger politischen Druck und Willen gibt es, wirklich etwas zu verändern.
Die Kontrollinstrumente werden immer mehr abgeschwächt, werden verschoben, werden erst später kommen, sagen Sie, Maren Peters. Was bedeutet das alles für den Finanzplatz?
Nun ja, unabhängig vom G20-Prozess führen die Staaten eben bereits nationale Regeln ein für ihre Finanzmärkte. Die USA sind zum Beispiel gerade in der Endphase, die Schweiz hat auch schon Regeln erlassen und arbeitet an weiteren. Doch wenn es viele unterschiedliche Regeln gibt, dann dürfte der Konkurrenzkampf zwischen den Finanzplätzen kräftig zunehmen. Die Banken würden dann einfach dorthin abwandern, wo ihnen das beste Umfeld geboten wird. Und es würde dann also auch einen Wettlauf um die schwächste Regulierung geben. Und das macht das Finanzsystem, das globale Finanzsystem am Ende sicher nicht krisenfester, ganz im Gegenteil. Darum ist die G20 eigentlich zu einem abgestimmten Handeln verurteilt.
Das heißt aber auch, so eine Krise könnte jederzeit wieder kommen.
Eine Krise kann jederzeit kommen, das sowieso, wie der Verlauf der Weltwirtschaft zeigt. Und es geht jetzt eben darum, einfach die bestmöglich zu verhindern. Und darauf, auf entsprechende Regeln, müssen die G20 sich einigen.
Das waren Informationen und Einschätzungen von Wirtschaftsredaktorin Maren Peters und unserem diplomatischen Korrespondenten in Toronto, Fredrik Steiger. Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen haben die Menschen in Kirgisistan heute über eine neue Verfassung abgestimmt. Erst 2 Wochen ist es her, dass neue, schwere, ethnisch motivierte Unruhen das Land erschüttert haben. Die Übergangsregierung, die im April installiert wurde, hält trotz des Flüchtlingsdesasters an der Abstimmung fest. Sie betont, dass gerade die neue Verfassung auch die Stabilität von Kirgisistan verbessern könne, denn sie bringe eine demokratischere Zukunft mit weniger Macht beim Präsidenten oder der Präsidentin. Aus Moskau, Peter Giesling.
Nur rund 2 Wochen sind es her, als im Süden Kirgisistans die heftigen Unruhen ausgebrochen sind, als mehrere hunderttausend ethnische Usbeken von einem unkontrollierbaren Mob vorübergehend vertrieben, als Hunderte verwundet oder getötet wurden. Trotzdem wurde heute Sonntag auch hier im krisengeschüttelten Süden Kirgisistans die von der Übergangsregierung angesetzte Abstimmung über eine neue Verfassung durchgeführt. Die Bevölkerung spreche sich mit diesem Urnengang eben auch generell für mehr Stabilität im Lande aus, erklärte bei ihrer Stimmabgabe die kirgisische Übergangspräsidentin Rosa Otunbajewa. Glücklicherweise ist es rund um die Stimmabgaben nicht zu neuen Zusammenstößen gekommen. Ja, die Stimmbeteiligung war offenbar auch im Süden äußerst rege. Und man darf vermuten, dass das Abstimmungsendergebnis auch eine klare Zustimmung ergeben wird zugunsten der neuen Verfassung des Landes. Diese will der sonst in Zentralasien vorherrschenden Clanherrschaft und dem Nepotismus im Regierungsapparat einen Riegel schieben. Dem Parlament sollen mehr Rechte zugebilligt und die Rechte des Präsidenten oder der Präsidentin sollen in Zukunft eingeschränkt werden. Dies klingt alles sehr nachvollziehbar. Und der idealistisch geprägten Übergangspräsidentin Rosa Otunbajewa fehlt es gewiss nicht an gutem Willen, nur das Beste für das Land tun zu wollen. Bloß auch der neue Verfassungsvorschlag der Übergangsregierung sieht beispielsweise keine verbrieften Sonderrechte für die wichtige ethnische Minderheit der Usbeken im Lande vor. In vielem bleibt der Verfassungsentwurf zudem eher unverbindlich und auch ein Parlament muss in Kirgisistan ja erst noch wiedergewählt werden. Immerhin, der heutige Urnengang dürfte die zwar legitime, aber nicht zweifelsfrei legale Position der selbsternannten kirgisischen Übergangsregierung etwas gefestigt haben. Im Vorfeld der für den kommenden Oktober angesetzten Parlamentsneuwahl dürfte es dann aber auch innerhalb der Übergangsmannschaft zu Dissonanzen und zu heftigeren politischen Auseinandersetzungen kommen. Bei diesen Wahlen wird nämlich das Regierungsteam nicht gemeinsam, sondern vielmehr gegeneinander antreten. Trotzdem, die Regierung von Rosa Otunbajewa war in den letzten Tagen von Exponenten der UNO, von Diplomaten aus den USA, Deutschlands oder Russlands immer wieder ermuntert worden, den Urnengang allen Schwierigkeiten zum Trotz und auch angesichts des noch nicht gelösten Flüchtlingselends durchzuführen. Zu groß, so meinten nämlich diese Experten, wäre sonst die Gefahr, dass in Kirgisistan alles zerfällt und das Land im Chaos versinkt. Mit dem heutigen Referendum aber hat die selbsternannte Übergangsregierung nur eine weitere von vielen Klippen umschifft. Und nicht zuletzt deshalb, weil sich die internationale Gemeinschaft bis jetzt weigert, eine multinationale Friedenstruppe für Kirgisistan bereitzustellen, muss die politische Lage im Land, Verfassungsabstimmung hin oder her, nach wie vor als äußerst instabil bezeichnet werden.
Peter Giesling. Nach 109 Jahren wird in Schweden nächste Woche die Wehrpflicht abgeschafft. Das neutrale nordische Land setzt künftig auf freiwillige Kräfte und Berufssoldaten. Mit der militärischen Wehrpflicht wird dem größten skandinavischen Land aber auch die Idee einer Volksarmee begraben. Und dieser Idee trauert vor allem die Linke ein wenig nach, wie der Beitrag von Nordeuropa-Korrespondent Bruno Kaufmann zeigt.
In der Kaserne von Östersund in Nordschweden haben an diesem Wochenende die letzten schwedischen Pflichtsoldaten ihre halbjährige Rekrutenschule abgeschlossen. Ab dem 1. Juli dienen nur noch Freiwillige in der schwedischen Armee. Künftig müssen wir unsere Aufgabe mit weniger, aber dafür mit motivierterem und kompetenterem Personal lösen, sagt der konservative schwedische Verteidigungsminister Sten Tolgfors, der einst selbst den Dienst an der Waffe verweigert hatte und Zivildienst leistete.
Pflichtutredningen, som ska titta på en uttagning till militär grundutbildning som bygger på frivillig.
Im letzten Jahrhundert gehörte das wie die Schweiz neutrale Schweden zu den hochgerüsteten Staaten der Welt. Mit einem Massenheer, Hunderten von Kampffliegern und einer eigenen U-Boot-Flotte wollte sich das weitläufige Königreich am Polarkreis gegen fremde Kräfte verteidigen. Zur schwedischen Militärmacht gehörte auch ein riesiger militärisch-industrieller Komplex mit bekannten Marken wie Saab, Kockums, Bofors und Hägglunds. Sie sind teilweise in den letzten Jahren an ausländische Konzerne verkauft worden. Das Erstaunliche ist, dass es die seit 4 Jahren regierende bürgerliche Regierung des Landes war, die mit Verweis auf die veränderte Bedrohungslage die größte Entmilitarisierung in der schwedischen Geschichte vollzogen hat. Zur veränderten Bedrohungslage gehört insbesondere die Tatsache, dass die einstige Frontlinie im West-Ost-Konflikt in der Ostsee verschwunden ist. Das Binnenmeer ist nun fast ausschließlich von EU-Mitgliedstaaten umgeben. In der Öffentlichkeit stößt die sicherheitspolitische Neuausrichtung, die unter anderem zu einer Reduktion der Streitkräfte um mehr als 90% geführt hat, und die damit nun verbundene Abschaffung der Wehrpflicht, auf viel Zustimmung.
Das ist nicht ganz falsch. Es gibt viele, die nicht wollen, aber ich denke, da soll man nicht hin und etwas tun, weil da ist man nicht motiviert, das zu tun.
Wer zum Armeedienst gezwungen wird, macht keine gute Arbeit. Deshalb finde ich diese Reform gut, sagt Pelle Svensson, ein junger Berufsoffizier, der in der Kaserne von Östersund, 800 Kilometer nördlich von Stockholm, als Ausbilder arbeitet. Erstaunlich ist aber nicht nur, dass die grosse Armeereform von einer bürgerlichen Regierung durchgesetzt worden ist. Noch erstaunlicher ist der Widerstand der politischen Linken. Aus Gründen der Arbeitsplatzerhaltung hat sich etwa die Vorsitzende der Sozialdemokraten, Mona Sahlin, gegen die von den bürgerlichen Parteien durchgesetzte Verschärfung der Bestimmungen zum Waffenexport ausgesprochen.
Fredliche Länder, die will bygga upp ett försvar för att kunna försvara sin demokrati, som också har behov.
Ich hoffe, dass wir auch in Zukunft noch Waffen exportieren können. Nun halt nur noch an Staaten, die damit ihre Demokratie verteidigen wollen, sagt Sahlin. Und auch gegen die Abschaffung der Wehrpflicht machte sich die Linke stark, wie der Vorsitzende der Postkommunisten, Lars Ohly, im Parlament unterstrich. Falls wir diesen Herbst zusammen mit den Sozialdemokraten die Wahlen gewinnen, werden wir uns für eine Wiedereinführung der Wehrpflicht einsetzen, sagte Lars Ohly. Die schwedische Armee muss sich nun auf dem freien Arbeitsmarkt um kompetente Leute kümmern und hat deshalb in diesen Tagen eine massive Kinowerbekampagne gestartet. Noch vor wenigen Jahren mussten jährlich über 60.000 junge Schwedinnen und Schweden in die Armee einrücken. Das nun beschlossene Konzept erfordert nur noch gut 2.500 freiwillige Kräfte pro Jahr. Sie werden nach ihrer Grundausbildung in erster Linie im Ausland eingesetzt. Gegenwärtig im Kosovo, in Somalia und in Afghanistan.
England, Deutschland 1-4. Viel deutlicher geht kaum. Martin Aliot hat es ja kommen sehen, wie viele andere auch. Eigentlich nur die Engländer nicht.
Es muss das Blut der gemeinsamen sächsischen Vorfahren sein, das die Fußballnationen Deutschland und England so innig verbindet. Das Sauerkraut kommt ja nicht in Frage. Die abgestandenen Frühstücksnierchen entfallen auch. So viele Eigenarten haben die beiden Völker seit ihrer Trennung vor über 1,5 Jahrtausenden entwickelt. Allein ihre Erwartungen an eine Fußball-Weltmeisterschaft sind exakt dieselben. Beide Länder sind fest davon überzeugt, dass ihre klammen Finger dereinst die goldene Trophäe, aus der man nicht einmal trinken kann, hochhalten werden. An diesem Punkt allerdings enden die Gemeinsamkeiten. Denn während die deutschen Hoffnungen durchaus begründet sind, immerhin standen sie bisher in 7 von 18 Finalspielen, ist der englische Optimismus gänzlich unbegründet. Ein einziges Mal erst gewannen die Bulldoggen die Weltmeisterschaft und selbst das liegt schon 44 Jahre zurück. Dieser nüchterne Blick auf die historischen Tatsachen beeinflusst die Wahrnehmung der Engländer indessen überhaupt nicht. Es ist ja nicht so, dass sie verschämt auf einen Überraschungssieg hofften. Nein, sie spüren es im Wasser. Sie wissen es einfach. Diese blinde Zuversicht erstreckt sich längst nicht auf alle Sportarten. Gewiss, Tim Henman sollte jahrelang Wimbledon gewinnen und schaffte es nie. Aber im Cricket zum Beispiel, jenem rätselhaften Zeitvertreib, der Tee- und Gurkenkanapés ebenso umfasst wie eine undurchdringliche Geheimsprache, aber nichts mit Sport im herkömmlichen Sinne zu tun hat, sind die Engländer stets auf das Schlimmste gefasst und behandeln einen Sieg als erklärungsbedürftigen und eigentlich störenden Ausrutscher. Heute Abend ist das Unvermeidliche also wieder einmal eingetreten. Der nüchterne Blick hat über die kollektive Illusion triumphiert. Die Deutschen sind indessen nicht die Einzigen, die jetzt Grund zur Freude haben. Eines kann man nämlich ohne jedes Risiko voraussehen. Die Verkäufe von deutschen Leibchen werden ab sofort in Schottland, Wales und Irland Rekordwerte erklimmen, auf Monate hinaus. Denn laut einer englischen Redensart ist die Schadenfreude, genau wie die Rache, ein Gericht, das abgekühlt am besten schmeckt.
Das war Martin Aliot. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Monika Oetli, für die Nachrichten Thomas Küenzi, am Mikrofon Simon Fazer.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.